Ja, vielen Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur Präsentation der Lufthansa Group 9-Monats-Ergebnisse. Ich darf Sie gemeinsam begrüßen mit unserem CEO und Vorstandsvorsitzenden Carsten Spohr und unserem CFO und Finanzvorstand Ulrik Svensson. Ulrik Svensson wird in englischer Sprache die Details zu unseren Ergebnissen vorstellen. Danach wird Herr Spohr noch einige strategische Einordnungen geben. Und danach werden wir in der Q&A-Session natürlich gerne Ihre Fragen beantworten, die Sie sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache stellen können. Vielen Dank. Ulrik, over to you.
Thank you, Andreas. Ladies and gentlemen, a warm welcome from me too. In the last few months, the group has been facing increasing headwinds. While the global economy continues to expand, the pace of growth is moderating and fraught with uncertainty. Trade conflicts and political disputes in Europe are starting to have an impact on the real economy. Our industry is increasingly affected by capacity shortages in different parts of the system, be it at airports, be it in the air traffic control, or when it comes to the supply of new aircraft and spare parts. The rapid rise of the oil price means that airlines need to quickly find ways to mitigate the impact on margins. Against this backdrop, Lufthansa Group has held up very well. In the first 9 months of the year, we continued to grow strongly, taking advantage of the unique opportunity to further expand our share in our home markets. In the short term, this growth has come at a cost, as highlighted by the losses at Eurowings and the resulting slight decline in the group's adjusted EBIT. However, our leading market position and the strength of our balance sheet are key competitive advantages. That is why we are in a better position than most competitors to weather an industry downturn, whenever it may come. And we will be able to opportunistically drive the consolidation of the European market. In the first 9 months, we managed to largely offset the impact from higher fuel costs. Our fuel bill increased by more than half a billion euro, while group adjusted EBIT was only down 200 million euro, or 8%. In fact, the group's adjusted EBIT would have even grown excluding Eurowings, where profits primarily suffered from around 170 million euro of one-off cost related to the integration of former Air Berlin aircraft. The network airlines more than offset fuel cost increases, supported by disciplined management of other costs. Our aviation services, primarily consisting of the logistics, maintenance and catering businesses, made a stable contribution to adjusted EBIT in the first 9 months. Let me analyze the performance in the last 3 months in some more detail, starting with the regions. In the third quarter, performance was driven by the long-haul business. While loads and yields in the Americas were broadly in line with the previous year, Asia-Pacific did very well, benefiting from moderate capacity expansion and healthy demand in all major markets. The European yield, however, declined 3.9% at constant currency, more than in the first half year. This reflects a tough prior year comparison base and the high level of capacity growth in the market, which is exerting pressure on prices. Yields in Europe also continue to be affected by a negative mix effect from disproportionate growth in the lower yield Eurowings business. In the first 9 months, half of the decline of 2% was attributable to this effect. Looking at the network airlines, third quarter constant currency unit revenues were broadly flat at capacity growth of 5%. Swiss stood out again with ongoing strength across its business. The constant currency RASK at Lufthansa was up slightly as increase in long haul compensated for a tougher short haul business. At Austrian Airlines, a better long haul business did not compensate for intense competition in short haul. Constant currency unit revenues at Eurowings were down 4.6% against the prior year. Eurowings is suffering from a tough comparison base as it benefited most from the demise of Air Berlin last year. In addition, Eurowings growth rates in long haul are currently higher than in the short haul, causing a drag on overall unit revenues. On a year-to-date basis, The group RASK continues to be up slightly in constant currency, driven by a 0.7% improvement at the Network Airlines, while it remained on the prior year level at Eurowings. Other than in the first half year, where constant currency CASK ex-fuel was down, it was up 1.2% in the third quarter. Several factors played a role here. The stress that the European aviation system is under is not only causing frustration to our customers, but also impacting our results. In the third quarter, irregularity costs, that means costs related to flight cancellations and delays, were approximately twice as high as in the prior year. As a result, costs more than doubled in the first nine months as well, and amounted to around 350 million euros across both airline groups. Excuse me. In addition, MRO costs increased disproportionately. In contrast, labor costs declined. In sum, CASK of the Network Airlines increased by 1.2% in the third quarter at constant currency. This compares to a 1% decline in the nine-month period. At Eurowings, we completed the technical integration of former Air Berlin aircraft in the third quarter. In line with expectations, this caused another 50 million euro of one-off costs, bringing the year-to-date total to 170 million euros. At the same time, Eurowings is now starting to benefit from an easier cost comparison base owing to the first acquisition-related expenses in the final quarter 2017. In the sum of both effects, unit cost growth at Eurowings moderated compared to earlier in the year and amounted to 2% on a currency-adjusted basis in the third quarter. On a year-to-date basis, CASK ex-fuel is still at 5.9% at constant currency. This brings me to the largest single cost item in our business, fuel. In line with our unchanged guidance of an 850 million euro increase in full year of 2018, third quarter fuel expenses were up 320 million euro or 23%. For 2019, we expect a further increase of our fuel cost bill because the protection from lower price hedges is gradually fading. On a like-for-like basis, the group's fuel cost will increase by around 900 million euro in 2019, excluding the limited volume growth we expect next year. As of the end of September, slightly more than 60% of our expected 2019 exposure has been hedged. Returning to the discussion of financial results in the period, our Network Airlines kept profits stable in the first nine months despite the factors mentioned before. A tough prior year comparison base, as well as the proportionate increase of fuel, irregularity, and MRO costs. Please note that we expect the latter two factors to play an only minor role in the remainder of 2018, especially as irregularities are normally less prevalent in winter because of seasonally lower volumes and the resulting higher number of spare aircraft. Labor cost growth will remain moderate in the rest of 2018 and beyond, given that we concluded long-term labor agreements with all major employee groups last year. Turning to Eurowings, segment results are down significantly this year. Rest assured that we cannot and we are not satisfied with the profitability of the business. Yet, we regard this year's integration cost and the delay in margin progression as the price we had to pay for the unique opportunity that opened up last year. The increase of aircraft and passengers indicate the enormous growth that the Eurowings organization had to manage this year. This year's challenge further drive our ambition to create sustainable value at Eurowings. In 2019, we will enter phase 3 of the Air Berlin integration, following the rescue period immediately after the insolvency and the phase of stabilization and integration we are going through this year. The following optimization phase is all about reducing operational complexity. This is so important because the largely inorganic nature of Eurowings' growth has led to a mix of different AOCs. This hugely impacts our ability and flexibility to allocate aircraft and crew where it is needed. Of course, the simplification of operational structures will take some time. Nonetheless, we are confident that Eurowings will return to profitability in 2019 and become a leading player in its market segment, not only in terms of size, but also margin in the coming years. Finally, the aviation services performed very well. In the third quarter, trends at Lufthansa Cargo continued to be robust. The yield premium that cargo commands over others in the industry remains close to historical highs. This reflects strong customer demand and our focus on yields rather than loads. The latter is affected by the belly growth to more leisure destinations, which are less attractive from a cargo perspective. In addition, the integration of Brussels Airlines cargo business at the beginning of September has added some high-yield, lower-volume routes too. At Lufthansa Technik, profits track slightly below previous year's levels. This has mainly to do with cost inflation and spare parts and some capacity shortages, which require the short-term contracting of external services providers. LSG is making good progress in the transformation of its business model, which focuses on the centralization of the productions and logistics setup in Europe, and the global expansion of its onboard retail activities. Supported by an improved performance in North America as well, profits are up in the third quarter and the first 9 months. Last not least, the result in the area of others and consolidation improved in the third quarter, mainly related to the accounting treatment of intra-group services that are work in progress. Specifically, this relates to MRO services which Lufthansa Technik renders to the airline businesses. On a year-to-date basis, however, the result is still below the prior year period due to the non-recurrence of currency gains in 2017. Turning to the group's free cash flow performance and balance sheet, investments of almost 2.5 billion euros, largely focused on the purchase of new aircraft to maintain a modern and efficient fleet, primarily as a result of higher investments and the increase of cash taxes following the strong profit growth last year, free cash flow decreased to 1.1 billion euros. Net financial debt decreased by 14% to 2.5 billion euros. Pension provisions decreased 6% compared to the year-end 2017, mainly due to a 0.1 percentage point increase of the IFRS discount rate. In sum, this means that the group's financial leverage, measured as a ratio of net debt and pension provisions over adjusted EBITDA, declined further to 1.5. A clear indication of the strength of our balance sheet. Let me finish my remarks with our outlook, where we are confirming our financial guidance this morning. While overall economic and political risks have grown, we continue to forecast adjusted EBIT to be slightly below the previous year's level in 2018. That means that we will largely offset the impact from higher fuel costs, which we forecast to amount to 850 million euros. We even expect profits to remain at least stable this year, excluding the increase in irregularity costs, which we expect to amount to around 250 million euros this year. Capacity growth will amount to 8%, despite some reductions in winter 2018, compared to the original plan. Unchanged to our previous communication, we expect unit revenues to be up slightly on a currency-adjusted basis in the full year. With regard to costs, we confirm our forecast of an around 1% decline of currency-adjusted CASK ex-fuel in the full year, implying a much better performance in the last 3 months. As discussed, this will be driven by both airline groups, resulting from less irregularities than in the third quarter, lower MRO cost increases, as well as the completion of the integration work at Eurowings, where the cost comparison base is starting to become significantly easier in the fourth quarter. Finally, we forecast aviation services to make a slightly smaller contribution to group profits this year. This is largely due to a more negative result in the other businesses. For Lufthansa Cargo, we now expect profits to remain stable. Nonetheless, this outlook still assumes that we will not repeat the exceptionally strong performance of the final quarter of 2017 for Cargo. Based on the visibility provided by forward bookings, we expect the transatlantic routes to remain strong in the remainder of 2018. Yields should benefit from the fact that market-wide capacity growth on these routes will remain limited also in winter, at least when it comes to traffic originating in our home markets. The Asian business should be supported by ongoing increases in leisure traffic. The group's only moderate capacity expansion should ensure that this translates into good yields also in the fourth quarter. For Europe, our outlook is slightly more cautious, factoring in tough comparisons from the prior year and an around 10% market-wide capacity growth over winter, which is exerting pressure on yields. We are committed to protecting and expanding our market position in Europe. The growth of our customer base demonstrates that our strategy is successful and effective, so we are accepting short-term cost that inevitably comes with the long-term benefits. Carsten, over to you.
Well, thank you very much, Ulrik. Meine Damen und Herren, auch meinerseits ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass wir Ihnen heute das immerhin zweitbeste Neunjahresergebnis unserer gesamten Unternehmensgeschichte präsentieren können. Natürlich bezogen auf 9 Monate. Trotz starken Gegenwindes durch gestiegene Kerosinkosten und trotz der hohen Aufwendungen für die operativen Unregelmäßigkeiten dieses Sommers können wir heute ein Adjusted EBIT von 2,4 Milliarden Euro präsentieren. Und die vielleicht wichtigste Nachricht des heutigen Tages, ohne den ja nur einmaligen Ergebnisrückgang bei Eurowings aufgrund der Integration der Air Berlin Kapazitäten, wäre uns heute sogar nochmals ein neuer Rekord gelungen. Noch vor wenigen Jahren schien ein solcher Gewinn als Ganzjahresergebnis unerreichbar. Und heute haben wir ein solches Ergebnis bereits nach 9 Monaten und das unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen erzielt. Ich glaube, das zeigt eindrucksvoll die neue Stärke der Lufthansa Group. Die Netzwerk-Airlines, unser klares Kerngeschäft, sind noch stärker geworden. Sie verbuchen insbesondere durch die herausragende Leistung der Swiss einen 9-Monats-Rekordwert. Der Gewinn ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum aus dem Rekordjahr 2017 nochmals gestiegen. Eurowings hat ihre Marktposition deutlich ausgebaut. Auf die besondere Situation komme ich noch zu sprechen, aber so viel schon mal vorab. Wir sind hier strategisch auf dem richtigen Weg. Und unsere Servicegesellschaften als dritte Säule des Geschäfts stabilisieren weiterhin die Gewinne des gesamten Konzerns. In Summe waren die Ergebnisse der Aviation Services stabil gegenüber Vorjahr. Bei Lufthansa Cargo verzeichnen wir eine ganz hervorragende Geschäftsentwicklung, die sich auch im dritten Quartal weiter fortsetzte. Und das Frachtgeschäft gilt ja als Frühindikator unserer Branche. Also ein gutes Zeichen, dass die Nachfragesituation grundsätzlich weiter intakt ist. So viel zunächst mal zur Einordnung der ersten 9 Monate des Jahres 2019. Ich möchte heute aber auch über die Themen sprechen, die uns in den letzten Monaten besonders bewegt und auch besonders gefordert haben. Das erste Thema betrifft das überproportionale Wachstum des Luftverkehrs und die Folgen für uns alle. Die Luftfahrtbranche ist in den letzten 5 Jahren im Schnitt etwa doppelt so stark gewachsen wie die Weltwirtschaft. Allein der innereuropäische Luftverkehr ist im Zeitraum von 2008 bis 2017 um 50% oder genauer um 250 Millionen Passagiere auf insgesamt 780 Millionen Passagiere gewachsen. Ein Ende dieses Trends ist derzeit nicht in Sicht. Als führende Airline-Gruppe in Europa profitieren wir natürlich auch von diesem Trend. Nicht nur Eurowings konnte ihr Geschäft stark ausweiten, auch unsere Netzwerk-Airlines expandieren stark. Insgesamt haben die Airlines der Lufthansa-Gruppe in den ersten 9 Monaten des Jahres 2018 über 108 Millionen Passagiere befördert, ein neuer Spitzenwert für diesen Zeitraum. Auch die Auslastung von 82% über alle unsere Flugzeuge markiert einen bislang noch nicht erreichten Wert für die ersten 3 Quartale eines Jahres. Aber Wie Sie auch wissen, hat dieses schnelle Wachstum die Infrastruktur und alle Beteiligten enorm gefordert und Sie kennen meine Meinung, teilweise überfordert. Und das ist die klare Kehrseite der Medaille. In der Folge haben unsere Passagiere einen Sommer 2018 erlebt, der von Flugausfällen, Verspätungen und Wartezeiten geprägt war. Allein bei den Lufthansa Group Airlines mussten 18.000 Flüge gestrichen werden. Das entspricht einer Schließung unseres Frankfurter Flughafens von 2 Wochen. Über 1,7 Millionen Fluggäste unserer Airlines waren von Annullierungen betroffen. Damit hätten wir über 3.000 Airbus 380 füllen können. Die Hauptleidtragenden waren ganz, ganz klar leider unsere Kunden. Unsere Airlines und unsere Wettbewerber natürlich auch arbeiten schon seit einiger Zeit gemeinsam mit Flughäfen und Flugsicherungen an Maßnahmen zur Stabilisierung des Flugbetriebes. Auch die Politik drängt auf Lösungen und hat angekündigt, einen Beitrag zu leisten. Gemeinsam haben wir ja vor einem Monat auf dem Luftverkehrsgipfel der Bundesregierung 24 Maßnahmen zur gezielten Weiterentwicklung des Luftverkehrs beschlossen. Alle diese Maßnahmen zielen auf qualitatives Wachstum ab. Die Erweiterung von Kapazitäten muss die Leistungsfähigkeit der Infrastruktur und die Auswirkungen auf Qualität und Verlässlichkeit des Luftverkehrs stärker im Blick haben. Oder kurz gesagt, es darf in Zukunft kein unkontrolliertes Wachstum mehr geben. Alle Beteiligten müssen im deutschen Luftverkehr besser zusammenarbeiten und koordinierter planen und investieren. Denn, und das dürfen wir nicht vergessen, schon gar nicht an einem Tag, wo gestern nicht weit von uns entfernt ein Riesenflughafen eröffnet wurde, der deutsche Luftverkehr steht im globalen Wettbewerb. Jeder dritte Passagier in Deutschland nutzt die deutschen Flughäfen nur zum Umsteigen. An unseren Drehkreuzen sogar 2/3 unserer Passagiere. Und diese Umsteigenvorgänge könnten natürlich auch in einem Drehkreuz im Ausland stattfinden. Deswegen ist es für uns als Nummer 1 in Europa jetzt Zeit, die Initiative zu ergreifen, sowohl in strategischer Hinsicht wie auch in operativer Hinsicht. Und wir möchten damit auch der Industrie im Ganzen den Weg weisen. Erstens, wir reduzieren unsere Wachstumspläne. Gerade haben wir entschieden, dass wir im Winter 2018-2019 unser Wachstum unter Marktniveau bewegen und nur 8% wachsen werden statt der 10% des Gesamtmarktes. Für den Sommer 2019 haben wir unsere Wachstumspläne sogar auf weitere 3,8% reduziert. Zweitens, wir steuern unser Wachstum in Zukunft besser. Das bedeutet, wir erweitern unser Angebot nur dort, wo es die Infrastruktur am Boden und in der Luft auch zulässt. Bezogen auf das System unserer Drehkreuze ist das vor allem in München, Zürich und Wien der Fall. Drittens, wir haben gestern am ersten Arbeitstag des Winterflugplans unser Projekt Operational Excellence gestartet, unter der Führung unseres Chefstrategen Dr. Detlef Kaiser. Wir wollen mit allen Mitteln den operativen Turnaround schaffen. Für unsere Kunden, aber auch für unsere Shareholder. Und letztendlich natürlich auch unsere Mitarbeiter entlasten. Und deswegen auch an dieser Stelle erlauben Sie mir das, nochmal meinen Dank insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen im operativen Dienst auszusprechen, die in den letzten Monaten teilweise bis zur Erschöpfung im Einsatz waren. In der Zwischenzeit haben wir bereits eine Vielzahl konkreter operativer Maßnahmen für 2019 beschlossen. Wir werden unsere Flugpläne mit zusätzlichen Puffern ausstatten. Wir werden 600 neue Mitarbeiter allein für die Stabilisierung der Operations einstellen. Wir werden zusätzliche Reserveflugzeuge einplanen und wir werden mit dem Kauf von Airbus 320 sogenannten CEOs, also mit dem alten Motorenmodell, die Lieferschwierigkeiten bei den Airbus 320 NEOs mit dem neuen Triebwerksmodell zumindest teilweise ausgleichen können. Für uns, das darf ich hier sagen, hat die Wiedergewinnung der operativen Stabilität und die Wiedergewinnung der Verlässlichkeit für unsere Kunden allerhöchsten Stellenwert. Und damit komme ich jetzt zum zweiten Thema, das uns in den vergangenen Monaten beschäftigt hat, Eurowings. Innerhalb von nur 3 Jahren hat sich die Anzahl der Mitarbeiter bei Eurowings verdreifacht und die Anzahl der Flugzeuge verdreifacht. Heute arbeiten über 10.000 Mitarbeiter bei Eurowings. Die Flotte ist auf 185 Flugzeuge gewachsen. Und das gesamte Team, das möchte ich hier sagen, hat einen unglaublichen Kraftakt hinter sich. Auch hierfür danke an die Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in Köln, sondern überall in Europa, wo sie für Eurowings tätig sind. Wir haben immer darauf hingewiesen, dass die erste Phase nach der Insolvenz von Air Berlin für Eurowings eine große Herausforderung wird. Rückblickend wissen wir jetzt, dass es noch komplexer war als erwartet. Insgesamt sind in den ersten drei Quartalen allein bei der Eurowings Einmalkosten von 170 Millionen Euro entstanden. Der Adjusted EBIT ging daher im Vorjahresvergleich um 40% zurück. Übrigens haben wir in der Vergangenheit, als wir diese Verkehre noch unter Lufthansa geflogen sind, ungefähr die doppelten Verluste jedes Jahr eingefahren. Das zeigt nochmal die strategische Bedeutung von Eurowings. Aber natürlich sind wir mit diesen 170 Millionen keinsterweise zufrieden. Und Gott sei Dank werden sie auch nur einmalig eintreten. Aber Eurowings ist dort angekommen, wo wir strategisch sein wollten. Eine der größten Punkt-zu-Punkt-Airlines Europas zu sein. Heute ist Eurowings die klare Nummer 3 in Europa. In den Heimatmärkten Deutschland, Österreich und Belgien der Eurowings ist die Position noch deutlich stärker. Hier ist sie klar Nummer 1. Und die Lufthansa-Gruppe im Ganzen hat durch das starke Wachstum der Eurowings inzwischen auch an den wichtigsten deutschen Flughäfen außerhalb unserer Hubs die klare Nummer 1 Position übernommen. Auch die Langstrecke entwickelt sich besser als im Vorjahr. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen, 2017 hatten wir die vielleicht einmalige historische Chance zur Konsolidierung unserer Branche in Deutschland. Wir haben sie ergriffen. Und die damit verbundenen Kosten verstehen wir als wichtige Investition in unsere Zukunftsfähigkeit. Sie alle kennen sich im Airline-Geschäft aus und Sie wissen genau, welche Bedeutung die marktführende Position an einem Standort in unserer Branche hat. Und diese positiven Effekte, davon sind wir überzeugt, werden wir auch bei Eurowings sehen. Wir haben mit der Entwicklung der Eurowings gezeigt, dass wir die europäische Branchenkonsolidierung aktiv vorantreiben können. Und diese Konsolidierung, davon sind wir überzeugt, wird sich fortsetzen, vielleicht etwas langsamer und etwas weniger sichtbar als die großen Fusionen, die wir in den USA gesehen haben. Aber allein in den vergangenen 3 Monaten haben 6 Airlines aus Europa Insolvenz angemeldet. Und der gestiegene Ölpreis wird diese Entwicklung vermutlich nochmal beschleunigen. Letztendlich werden nur Airlines mit einer starken Marktposition und einer starken Kundenbasis dauerhaft bei höheren Ölpreisen bestehen können. Und für 2019 und die nächsten Jahre gilt auch ganz klar, wir werden bei der Lufthansa Group alles daran setzen, die gestiegenen Ölpreise in unseren Ticketpreisen besser abzubilden. Fliegen kann und wird bei einem Ölpreis von über 80 Dollar pro Barrel nicht so günstig bleiben können, wie es bei einem Ölpreis von 30 Dollar pro Barrel war. Wir als europäischer Branchenführer sehen aber trotz des steigenden Ölpreises positiv in die Zukunft. Mit einem Adjusted EBIT von 2,4 Milliarden Euro nach nur 9 Monaten haben wir nicht nur ein sehr solides Ergebnis erwirtschaftet, wir haben auch unsere finanzielle Stärke weiter ausgebaut. Für das Gesamtjahr rechnen wir weiterhin mit einem Ergebnis, das leicht unter Vorjahr liegt. Mit anderen Worten, wir wollen den Kostenanstieg von mehr als 1 Milliarde Euro, da durch höhere Treibstoffkosten und Sonderbelastungen durch die instabile Operations entstanden ist, zum großen Teil kompensieren. In den ersten 9 Monaten ist uns dies bereits gelungen. Auch das, glaube ich, eine enorme Leistung nennen zu dürfen. Und es zeigt zweierlei. Erstens, die Lufthansa Group ist strukturell wieder stark. Und zweitens, die grundsätzliche Nachfragesituation in unserer Branche ist mehr als intakt. Und deswegen ist mir auch eins wichtig. Insgesamt haben wir unsere eigene Prognose in diesem Jahr erfüllt. Während unter unseren Wettbewerbern selbst die größten Börsenlieblinge ihre Erwartungen nach unten korrigieren mussten, liegen wir nach 9 Monaten, wie versprochen, nur leicht unter Vorjahr. Wobei ich noch einmal betonen möchte, dass die Bezugsgröße 2017 aufgrund des Ausscheidens der Air Berlin ein absolutes Ausnahmejahr war. Wir erwarten für das Jahr 2018 nun das zweitbeste Ergebnis unserer Geschichte und wir schauen dabei mit großer Zuversicht auch in die weitere Zukunft. Unsere Strategie zahlt sich aus. Das zeigen nicht nur die finanziellen Ergebnisse. Wir haben insbesondere in unseren Heimatmärkten unsere Marktposition deutlich verbessert und wir sind Treiber der Konsolidierung. Und jeder, der unsere Industrie beobachtet, sieht, dass die Konsolidierung Fahrt aufgenommen hat und sich fortsetzen wird. Die Starken werden stärker, die Schwachen werden schwächer. Und wir gehen voran beim zwingend notwendigen operativen Turnaround unserer Branche, inklusive beim notwendigen Schwenk vom blinden Wachstum hin zum qualitativen Wachstum. Bei all dem bleibt es unser wichtigstes Credo, die Interessen von Kunden, Mitarbeitern und Aktionären in Balance zu halten. Und wir wollen auch weiterhin für alle drei Stakeholdergruppen nachhaltig die Nummer eins sein. Und daran werden wir natürlich auch die nächsten Monate des Jahres, wie auch das gesamte Jahr 2019, intensiv weiterarbeiten. Zunächst vielen Dank fürs Zuhören.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern gefolgt von 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten Stern gefolgt von 2 auf Ihrem Telefon. Für Fragen drücken Sie bitte jetzt Stern gefolgt von 1. Einen Moment für die erste Frage bitte.
Herr Weyer?
Die erste Frage stellt Steffen Weyer von dpa AFX.
Guten Morgen allerseits. Ich habe einmal eine Frage angesichts der steigenden Treibstoffkosten. Das sind 900 Millionen, wenn man noch einen Ergebniseffekt draufrechnet, ist es vielleicht auch nochmal eine Milliarde, die da nächstes Jahr draufkommt, wenn man den Mengeneffekt draufrechnet, also Wachstum im Flugplan. Wie kann man sich das beim Ergebnis vorstellen? Wollen Sie das auf die Ticketkosten umlegen, auf die Ticketpreise? Ist das machbar? Halten Sie das für realistisch? Oder müssen wir uns mit einem deutlicheren Ergebnisrückgang vielleicht schon mal beschäftigen? Weitere Frage, die wir jedes Quartal stellen. Alitalia, was haben Sie da im Moment an Gedanken? Und jüngst gab es Gerüchte, dass Sie die Skychefs jetzt vielleicht doch verkaufen wollen. Haben wir auch seit Jahren immer wieder gehört. Was können Sie dazu sagen? Wie sind die Pläne? Gibt es da Konkreteres?
Ja, so I'm starting with the first question regarding fuel. Indeed, we have 900 million in fuel headwind going into next year. As Carsten already indicated, clearly we expect one part of that 900 million to be compensated by increasing revenue. In other words, prices will go up. But we indeed also expect to do further cost reductions. So the delta will have to be covered both by revenue and cost. So it's a combination of the two. In terms of Alitalia, Carsten?
Ja, zu Alitalia, in der Tat gibt es das zunächst mal zu wiederholen, was wir schon oft besprochen haben, Herr Weyer. Es ist und bleibt unser zweitwichtigster Auslandsmarkt nach den Heimatmärkten hinter der USA. Und natürlich sind wir interessiert an dem, was da passiert. Die italienische Regierung scheint sich ja für eine nationale Lösung inklusive Beteiligung durch den italienischen Staat entschieden zu haben. Für uns kommt ein Invest in die Alitalia, wie sie heute dasteht, gemeinsam mit dem italienischen Staat nicht in Frage. Eine Partnerschaft dagegen können wir uns durchaus vorstellen. Und das werden wir uns sicherlich auch in den nächsten Monaten dann gemeinsam mit unseren Freunden bei Alitalia mal anschauen. Zu Skychefs haben Sie auch teilweise schon die Ergebnisse oder die Antwort Ihrer Frage mitgeliefert. Wir haben immer letzten Jahre gesagt, unser Portfolio ist nicht stabil. Jetzt gerade passiert in dem Catering-Markt eine Menge. Wir sind Marktführer und glauben deswegen auch da jetzt noch sehr aktiv hinschauen zu wollen. Gibt es da Opportunitäten? Kann es eine bessere Eigentümerstruktur geben für die Skychefs als nur die 100% Lufthansa-Beteiligung? Was bringt das der Skychef-Mitarbeiterschaft, den Kunden, dem heutigen Eigentümer der Lufthansa? Das schauen wir uns an. Aber hier gibt es noch keine konkreten Überlegungen.
Vielen Dank, Herr Weyer. Die nächste Frage.
Die nächste Frage stellt Ilona Wissenbach von Reuters.
Ja, guten Morgen. Da muss ich noch mal anschließen, weil ich jetzt doch ein bisschen verwirrt bin über Ihre Position zu Alitalia. Sie sagen zum einen kein Co-Investment mit dem Staat, eine Partnerschaft können Sie sich aber vorstellen. Was bedeutet das jetzt vor dem konkret laufenden Prozess? Werden Sie bis zur Deadline morgen dann noch ein Gebot abgeben? Es ist ja auch schon bekannt, dass die staatliche Eisenbahngesellschaft ein Gebot abgeben will und einen Partner sucht. Ist dann jetzt Ihre Äußerung mit der Partnerschaft so zu verstehen, dass Sie sich das vorstellen können, also mit FS zusammenzugehen? Und nochmal, ich glaube, die Frage zu LSG, weiß ich nicht, habe ich die Antwort vielleicht überhört. Wenn Sie das jetzt wieder überprüfen, bis wann wollen Sie denn eine Entscheidung treffen?
Ja, Frau Wissenbach, vielen Dank. Ich kann das nur noch mal wiederholen zum Thema Alitalia. Vielleicht ist da was akustisch falsch angekommen. Eine Investition gemeinsam mit dem italienischen Staat oder einer italienischen staatlichen Gesellschaft kommt für uns nicht in Frage. Eine Partnerschaft kommerzieller Natur, das habe ich mit Partnerschaft gemeint, können wir uns vorstellen. Wir haben, wie Sie wissen, nicht nur in der Star Alliance, sondern darüber hinaus eine Menge Partner auf der ganzen Welt. Wir glauben, ein guter Partner für Europa zu sein und darüber mit dem Alitalia Management, das wir auch gut kennen, Gespräche zu führen, ist eines der Themen in der Tat für die nächsten Monate. Also, Invest nein, kommerzielle Partnerschaft möglicherweise ja. Und zu LSG, ich hatte ja schon gesagt, dieser Prozess, der ist so alt wie die LSG, zu schauen, ob es bessere Eigentümerstrukturen geben kann. Deswegen gibt es auch keine Deadline für uns. Es gibt auch keinen zeitlichen Druck. Die LSG entwickelt sich positiv, hat ihr Ergebnis nochmal gesteigert. Restrukturierung schreitet voran. Also die Zeit spielt hier eher für uns und unsere Tochter LSG als gegen uns.
Dankeschön, Frau Wissenbach. Dann die nächste Frage.
Die nächste Frage stellt Panagotis Kutamanos von Frankfurter Neue Presse.
Ja, guten Morgen allerseits. Vielen Dank. Ich habe nochmal unter anderem eine Frage zu der Ankündigung, dass die Ticketpreise steigen werden. Gerade hieß es ja, dass zumindest ein Teil der 900 Millionen Mehraufwendungen für die Kerosinverbrauch auf die Ticketpreise entfallen. Und wie hoch ist denn der Teil tatsächlich? 600 Millionen, 700, 800 Millionen? Und wenn Sie das umschlagen auf die Tickets, die Sie in diesem Jahr insgesamt ausstellen werden, kann man da irgendwie eine Prozentzahl sagen, wie viel an Tickets sich im Durchschnitt erhöhen wird. Aber wichtig wäre mir zumindest eine absolute Summe, wie viel von den 900 Millionen auf die Ticketpreise umgeschlagen werden sollen. Sie sprechen in diesem Zusammenhang jetzt nicht vom Kerosinzuschlag wie früher, aber im Grunde ist es ja einer. Können Sie noch mal uns in Erinnerung rufen, wann haben Sie zum letzten Mal einen Kerosinzuschlag erhoben? Das muss ja schon sehr lange her sein. Die Ölpreise waren ja sehr, sehr lange auf niedrigem Niveau. Und vielleicht können Sie auch mal in Erinnerung rufen, haben Sie dann, als die Ölpreise tatsächlich ja lange Zeit im Keller waren, den Kerosinzuschlag wieder zurückgenommen? Das wäre der erste Komplex. Der zweite Komplex oder die zweite Frage bezieht sich auf Ihre Wachstumspläne im vergangenen fürs nächste Jahr. Sie sagten ja, Sie haben da Ihre Wachstumspläne etwas zurechtgestutzt auf 8%. Wenn Sie das nun vergleichen mit Ihren ursprünglichen Wachstumsplänen, wo geht denn das Wachstum deutlich zurück? Aus Ihren Ausführungen würde ich entnehmen, dass diese Reduzierung des Wachstums auf Kosten des Frankfurter Flughafens geht. Wenn Sie das bitte bestätigen oder dementieren könnten oder uns da ein bisschen was Erhellendes dazu sagen könnten. Vielen Dank.
Ja, schönen guten Morgen auch an Sie. Ein paar Zahlen, Sie waren ja am Zahlen, konkrete Zahlen zum Fuel. Der Fuelpreis war noch vor kurzem bei 30 Dollar pro Barrel, jetzt ist er bei 80. Also hat sich mehr als verdoppelt. Das spüren wir auch alle an den Tankstellen übrigens. Wir machen bei Lufthansa ganz grob 25 Milliarden Umsatz mit dem Fliegen. Davon 6 Milliarden sind Treibstoffkosten zurzeit. Also ganz grob fast ein Viertel unserer Kosten sind inzwischen Treibstoff. Also wenn sich das verdoppelt, können Sie sich vorstellen, dass das Auswirkungen auf unsere Ticketpreise haben muss, wie es beim Tanken an der Tankstelle auch der Fall ist. Und da geht es mir gerade um das untere Ende der Preisspanne. Wenn Sie von Frankfurt nach Mallorca fliegen, zahlen Sie heute teilweise für die 2 Stunden im Flugzeug weniger, als Ihr Auto die gleichen 2 Stunden im Parkhaus hier am Flughafen zu haben. Das hat aus meiner Sicht keine Zukunft als Branche, ist auch nicht gesund. Die ersten sind ja auch schon pleite gegangen. Und deswegen sehen wir am unteren Ende der Preisspanne Notwendigkeiten, hier den Ölpreisanstieg in irgendeiner Form reflektiert zu sehen. Wie viel das sein wird, das wird der Markt entscheiden. Das können wir nicht alleine entscheiden. Ob das alles sein wird oder nur ein Teil, Ulrich hat ja gesagt, ein Teil unserer Kostensenkung nächstes Jahr gehen auch durch die Irregularity Costs in unsere Richtung. Also müssen wir nicht den gesamten Treibstoffpreisanstieg umsetzen. Aber das, glaube ich, ist wichtig zu wissen, dass wir hier, wie gesagt, einfach das tun, was betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Sie sprachen den Treibstoffzuschlag an. Wir haben den nicht aufgegeben, sondern er wurde vor einigen Jahren in das Ticket integriert bei uns und allen anderen Airlines. Vielleicht hat das zu einer Verwechslung geführt. Er existiert praktisch in der Form des Ticketpreises weiter. Wachstum, wir werden in der Tat im Winter 8% wachsen, anstatt 10% wie der gesamte Markt. Wenn man sieht, dass wir der Größte im Markt sind, können Sie prozentual sich ausrechnen, welchen Einfluss das hat. Und in der Tat werden wir das Wachstum hier in Frankfurt insbesondere zurücknehmen, indem wir kleinere Flugzeuge nach Frankfurt bringen, Canard Airs Regionalflugzeuge, die hier eingesetzt werden, und größere Flugzeuge wie Airbus 340-600 und große Airbus 321 dafür nach München, Wien und Zürich steuern.
Dankeschön.
Dankeschön, Herr Kotoumanos. Dann die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage stellt Reinhard Kowalewski von Rheinische Post.
Ja, einen schönen guten Morgen. Zum einen, wenn ich ehrlich bin, bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Mal sind es 900 Millionen mehr Kosten, mal ist es eine Verdopplung des Kerosinpreises, der aktuell 6 Milliarden kostet. Das müssten ja dann künftig 12 Milliarden sein. Also da bin ich ein bisschen verwirrt. Das andere ist das Herunterfahren der Kapazitäten. Wie weit wird das dann auch NRW und Düsseldorf treffen? Und werden Sie die sicher nicht nötige Strecke Düsseldorf-Frankfurt endlich runterfahren? Und die dritte Frage ist, es gab ja den Handelsblatt-Bericht, dass Sie die Sparten abseits des Fliegens verkaufen wollen. Die LSG sind Sie schon eingegangen, also nicht verkaufen wollen, aber das prüfen. Wie ist es bei der Technik?
Ja, Herr Kowalewski. Herr Kowalewski, grüße Sie. Schönen guten Morgen. Ja, gerne nochmal zu den Ölpreisen. Das passt schon zusammen, aber vielleicht habe ich es nicht gut genug erklärt. Der Ölpreis hat sich am Weltmarkt verdoppelt. Auf über inzwischen 80 oder heute sind es, glaube ich, 77 Dollar fürs Barrel. Natürlich trägt das nicht eins zu eins bei uns durch. Wir hedgen unseren Treibstoff zum Beispiel. Aber das, was ich gesagt habe, ist, dass wir zurzeit ungefähr fast 25% unseres Airline-Umsatzes mit Ölpreis zu gleichzusetzen haben. Und der hat sich in der Tat verdoppelt, weil er noch vor ein paar Jahren die Hälfte war. Also das ist das, was ich versucht habe darzustellen. Das 1:1 können Sie wegen des Hedgings nicht tun. Die 900 Millionen sind, glaube ich, die relevante Kapital, auch für den Kapitalmarkt. Das sind die zusätzlichen Kosten, die bei uns entstehen, wie Herr Svensson dargelegt hat, durch den Anstieg nach Hedging und entsprechend für das nächste Jahr bei uns zu kompensieren sein werden. Für Düsseldorf sind keine Streichungen von Strecken vorgesehen. Im Gegenteil, wir wachsen in Düsseldorf. Wir bringen Langstreckenflugzeuge von Köln nach Düsseldorf. Und die Strecke Düsseldorf-Frankfurt, die würden wir sehr gerne einstellen, denn da verlieren wir viel Geld. Aber der Kunde aus Düsseldorf will natürlich mit dem Flugzeug zu seinem Umsteigeflughafen reisen. Wenn wir ihm das nicht erlauben nach Frankfurt, dann will er halt mit uns nach München, Zürich oder Wien oder noch schlimmer mit der Konkurrenz nach London oder Paris mit dem Flugzeug reisen, um dann da umzusteigen. Diese Strecke bedienen wir nicht für einen Inlandspassagier, sondern ausschließlich für einen Umsteiger. Und da alle anderen, unsere Wettbewerber, auch die aus Istanbul und Dubai, aus Düsseldorf ihre Umsteigepassagiere mit dem Flugzeug abholen, müssen wir das aus Frankfurt auch. Denn sonst würden wir all diese Gäste verlieren. Und Frankfurt ist der größte Umsteigeflughafen für alle Düsseldorfer zurzeit. Wäre ja schade, wenn das nicht mehr ginge. LSG, hatte ich was dazu gesagt, die Lufthansa Technik, das wurden, glaube ich, in der Presse Gerüchte verwechselt. Wir gucken uns in der Tat an, wie wir die Maintenance unserer Flugzeuge für die Lufthansa enger bei der Lufthansa als Airline steuern und das nicht mehr eins zu eins bei der Technik machen. Aber da gibt es weder Überlegungen noch irgendwelche Planungen zum Verkauf.
Vielen Dank, Herr Kowalewski. Dann die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage stellt Klaus Hecking von Spiegel.
Hallo, ich grüße Sie. Vielen Dank an Sie beide für Ihre Präsentation und für die Erläuterung. Eine kurze Frage noch zu Fuel Bill. Also man sagt ja, um 900 Millionen soll die jetzt im nächsten Jahr raufgehen. Welcher Teil entfällt davon auf Eurowings? Also welcher Teil von den 900 Millionen, wo Sie gesagt haben, für die gesamte Gruppe, welchen Teil wird Eurowings davon schultern müssen? Und die zweite Frage dazu, inwieweit ist Eurowings gehedged für 2019? Gibt es da ein Hedge, also einer gewissen Menge von Benzin zumindest und wenn oder Kerosin zumindest und wenn ja, zu welchem Preis? Vielen Dank.
Elking, grüße Sie. Hedging machen wir bei Lufthansa für alle Passagier-Airlines gleich. Ausnahme ist die Cargo. Da wird nicht gehedged, weil da der Kerosinzuschlag das abfedert. Und wir sind fürs nächste Jahr 60% gehedged. Damit zu Ihrer Frage ist auch die Eurowings nächstes Jahr 60% gehedged. Und wie viel? Sorry? Entschuldigung?
Bei welchem Preis? Wissen Sie das? Nee, ne?
752.
752 ruft mir gerade Herr Weber zu.
Okay, alles klar.
Und der Anteil der Eurowings an der gesamten Produktion, den haben wir jetzt so schnell nicht parat. Also den könnten wir Ihnen nachliefern, Aber entsprechend verteilt sich der Fuel mal über den Daumen ähnlich. Ja, natürlich auf der Langstrecke ein bisschen weniger pro ASK, auf der Kurzstrecke ein bisschen mehr. Aber das müssen wir nachdenken. Aber grundsätzlich ist das linear bei uns, wie gesagt, weil wir hedgen für alle gleich. Ich glaube, das war der Kern Ihrer Frage.
Okay, super. Wenn Sie die Zahlen noch nachliefern könnten, das wäre nett. Vielen Dank.
Machen wir gerne, Herr Hecking. Vielen Dank für die Frage und die nächste dann bitte.
Nächste Frage stellt Viktor Weiß von Bloomberg News.
Hallo, grüße Sie, Richard Weiß hier. Ich habe drei kurze Integrationskosten. Sie sprachen von den IREC-Kosten und den Kosten für die Air Berlin-Integration. Also das eine ist der Flugplan, der nicht so lief, und das andere die Einflottung der Extraflieger. In Summe ist das ja über eine halbe Milliarde Euro. War es das jetzt? Ich habe so verstanden, bei der Integration ja. Bei den IRECs könnte ja vielleicht noch was dazukommen in den letzten Wochen und Monaten des Jahres. Aber ist diese Summe, diese gute halbe Milliarde jetzt das, was steht und was Sie planen für 2018? Dann hätte ich gern gewusst, für Ihre Kapazitätsplanung 2019, Sie haben den aktuellen Winter genannt und den kommenden Sommer, können Sie für das Gesamtjahr, also Kalenderjahr 2019 sagen, wie hoch Ihr Wachstum sein wird und was Sie im Vergleich dazu zunächst geplant hatten, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wie nennenswert Ihre Kapazitätsreduktion ist. Und drittens hätte ich gerne noch gewusst, wie sehen Sie aktuell die Situation Ihres Wettbewerbers Norwegian Air Shuttle nach den jüngsten Zahlen? Wie hoch oder welcher Art ist derzeit Ihr Interesse an dem Konkurrenten? Danke.
Yes, I'm starting with the cost. So indeed, the integration cost we have in the first 9 months of 170 million is stopping now at the end of September. There will be no more of that. However, the irregularity cost, even if of course it's much smaller during the winter months, there will still be irregularity costs in the fourth quarter. So we are estimating for the full year of 2018, we have approximately 250 million more irregularity cost compared with the year before. In terms of the capacity, we have, as we indicated from Carsten, around 3.8% capacity increase in the summer season next year. That means on a full year basis, we are approximately speaking about around 5% for 2019 as a total.
Ja, Herr Weiß, grüße Sie auch von mir. Sie fragten nach der Analyse der Situation unseres Wettbewerbers Norwegian. Die überlasse ich meinem Freund Michael O'Leary, der das ja in jeder Pressekonferenz macht. Gibt es von mir wenig zu ergänzen. Wir glauben, es wird weitere Konsolidierungen in Europa geben. Wir stehen mit allen, die da überhaupt in Frage kommen, in Kontakt und wir wollen weiter eine aktive Rolle spielen. Mehr kann ich dazu heute nicht sagen.
Okay. And may I follow up with Mr. Svensson when you say about 5% is the capacity growth plan for next year? What was your previous planning?
Yeah, we had for the full year, I don't have the number, but for the summer session next year, we had approximately 50% more capacity planned than we are now going to put in place.
Thank you.
Danke, Herr Weiß. Herr Hecking, wenn Sie ihn noch nicht aufgelegt haben, hoffentlich, dann hätte ich jetzt doch schon die Antwort für Sie. Von den 900 Millionen Mehrkosten entfallen 15% auf die Eurowings, weil die Eurowings 15% des gesamten Treibstoffverbrauchs der Lufthansa darstellt. Dann hätten Sie die Antwort, wie versprochen, jetzt auch noch.
Vielen Dank. Dann die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage stellt Gerhard Hickmann von Die Welt.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich habe auch noch mal zwei ganz kurze Fragen. Auch nochmal zum Thema Wachstum. Nächsten Sommer 3,8% bei Ihnen geplant. Mit welchem Marktwachstum rechnen Sie da? Das ist die erste Frage. Und dann die zweite Frage, Irregularity Costs. Mit welcher Größenordnung rechnen Sie da für das nächste Jahr? Danke.
Herr Hickmann, schönen guten Morgen. Ja, Morgen. Für nächstes Jahr gibt es relativ wenig Zahlen unserer Wettbewerber. Ich glaube aber, wenn ich so die Gespräche und die Presseverlautbarung der letzten Woche Revue passieren lasse, dass alle gerade dabei sind, ihre Wachstumszahlen abzusenken. Nicht nur, weil wir alle spüren, dass es die Infrastruktur einfach nicht hergibt. Ich weiß, die Flughäfen sind da anderer Meinung, aber die Airlines und die Flugsicherung sind sich da relativ einig, dass das einfach gar nicht anders darstellbar ist. Und da sind, glaube ich, alle konservativer und vorsichtiger geworden, was ja auch der Preisstabilität zugutekommt. Die zweite Frage, IREC, nächstes Jahr. Wir werden signifikant investieren. Wir haben gerade, wie ich erklärt habe, gestern unser Operational Excellence Programm gestartet mit dem Top Management unter Führung von Dr. Kaiser, wo wir sogar investieren wollen, damit die Kosten im nächsten Jahr sich wieder auf ein normales Niveau zurück einpendeln. Und ich gehe davon aus, dass diese 250 Millionen, die wir dieses Jahr mehr hatten als in einem normalen Jahr, sich deutlich signifikant reduzieren lassen. Aber das hängt natürlich auch von den Ergebnissen des Luftfahrtgipfels ab, wie weit wir in der gesamten Kette es schaffen, Kapazität wirklich auch zu managen. Zum Schluss ist der Luftverkehr eng vernetzt und immer das schwächste Glied kann bestimmen, nur wie der Durchlauf des Gesamtsystems ist. Da sind wir insofern leider nicht alleine verantwortlich.
Okay, danke.
Danke, Herr Hegmann. Dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte.
Nächste Frage stellt Martin Jürs von FVW.
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Zwei Fragen hätte ich, einmal noch zu den Kosten für die Flugunregelmäßigkeiten, die Sie ja mit 350 Millionen angegeben hatten. Wie viel davon entfällt auf die Eurowings? Das wäre das eine. Und zum zweiten, 2019 steht ja sozusagen der Brexit an. Wie genau es aussehen wird, weiß man noch nicht. Trotzdem die Frage, mit welchen Szenarien bereiten Sie sich darauf vor? Welche Auswirkungen sehen Sie?
Ja, schönen guten Morgen. Vielleicht habe ich es Sprecher, 250 Millionen Euro für das Gesamtjahr zusätzliche IRE-Kosten. Das ist das, was wir angegeben haben. Und der Anteil der Eurowings, lasse ich gerade mal nachschauen, ganz grob im Verhältnis dessen, was die Eurowings da produziert, kommt in zwei Minuten. Brexit, ja, ein Drittel kriege ich gerade gesagt, ungefähr ein Drittel.
Okay.
Ja, 250. Zum Brexit, da ist in der Tat, wie Sie und ich als Zeitungsleger wissen, kaum absehbar, was da passiert. Wir sind auch relativ weniger betroffen als unsere Wettbewerber. Nur 5% unseres Umsatzes kommen aus UK. Und ich bin der Realist, dass die Verhandlungspartner den Luftverkehr bis ganz zum Schluss aufheben werden. Mhm. Denn natürlich ist das ein hochgradig relevantes Thema für das Vereinigte Königreich, inwieweit Verbindungen von und nach UK weiter angeboten werden können. Ich glaube, da geht es um mehr als um den Luftverkehr, wenn darüber verhandelt wird. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet, aber auch in dem Wissen natürlich weniger betroffen zu sein als unsere Wettbewerber. Ich darf nicht vergessen, dass auch eine Chance für uns darstellt, denn ich glaube, in Zukunft werden wir mehr Umsteiger in den EU-Drehkreuzen, von denen immerhin 3 plus Zürich 4 in unserer Hand sind, landen als in London.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Jürs, für Ihre Frage und wir kommen zur letzten Frage von Lisa Schmelzer, glaube ich.
Die nächste Frage stellt Lisa Schmelzer von SC News.
Aha, interessant. Ich habe einen neuen Arbeitgeber. Guten Morgen. Sie verbreiten ja relativ positive Stimmung. An der Börse kommt sie nicht an. Da würde mich jetzt mal interessieren, die Entwicklung des Kurses ist ein ziemliches Desaster. Mal Ihre Einschätzung, wie lange das noch so weitergehen könnte. Und dann ist ja die Frage, was Sie tun könnten, damit sich das da dreht. Also ehrlich gesagt, Flugausfälle und Integrationskosten sind jetzt nicht so sexy. Was kommt denn jetzt als nächstes? Also womit würden Sie denn die Investoren wieder von dem Papier begeistern können? Haben Sie denn eine Idee als nächstes großes Projekt? Und dann habe ich noch eine kleine Detailfrage. Herr Svensson hat vorhin gesprochen von den Allokationen der Kapazitäten von Eurowings. Das ist mir jetzt ein bisschen zu vage. Es gab da mal irgendwelche Gerüchte darüber, dass das Langstreckengeschäft der Eurowings künftig eher von der Lufthansa gemanagt wird als von der Eurowings selbst. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen. Dankeschön.
Ich grüße Sie, wenn Sie die Frau Schmelzer von der Börsenzeitung sind, die wir meinen, dann begrüßen Sie. Die Kommentierung unserer Aktienkursentwicklung, die habe ich lange aufgegeben. Das überlasse ich den Experten. Herr Svensson und ich sind morgen den ganzen Tag in London bei unseren großen Aktionären und Analysten. Vielleicht kriegen wir da ein paar Hintergründe geliefert, warum die Enttäuschung so groß war. Vielleicht ist auch die letzten Tage der Kursanstieg, der ungefähr genauso viel war wie der Kursverfall heute, zum Schluss ein Nullsummenspiel gewesen. Was fand ich an sexy Nachrichten Ihnen vermitteln? Wir haben dieses Jahr mit den Schwierigkeiten, die wir genannt haben, operationeller Natur und dem Ölpreisanstieg, trotzdem ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erreicht, wenn man die Eurowings einmaligen Integrationskosten durch die Air Berlin Kapazitäten mal herausrechnet. Wenn ich jetzt den strategischen Wert dieser Air Berlin Transaktion betrachte, dann würde ich mal sagen, aufsaldiert war das ein hervorragendes Jahr. Das ist unsere Einsicht, ist zumindest mir wichtig. Ihr dürft nicht vergessen, dass wir die Air Berlin ja nicht als Unternehmen kaufen durften, sondern wir haben die Assets einzeln übernehmen müssen. Mitarbeiter, Flugzeuge, Slots, Passagiere und dann neu zusammenbasteln müssen. Das kostet natürlich Geld. Wäre die Air Berlin als Unternehmen gekauft worden, hätten wir aber auch für das Unternehmen was bezahlen müssen, was wir ja so nicht getan haben. Also sind das für mich eigentlich keine extra Kosten, sondern eher der, so nach, jetzt mal vereinfacht gesagt, Kaufpreis für 77 Flugzeuge in unserem System. Das sind Tatsachen, die aus meiner Sicht noch nicht komplett abgebildet sind, aber sicherlich die nächsten Jahre und Monate durchsetzen werden. Ich habe es kurz in der Einführung gesagt, Frau Schmelzer, 170 Millionen hat Herr Svensson genannt, Integrationskosten für Air Berlin. In den schlechtesten Jahren unserer sogenannten dezentralen Lufthansa-Verkehre hatten wir das Doppelte jedes Jahr an Verlusten auf unseren Strecken von Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Berlin. Also die Strategie stimmt und das, glaube ich, ist eine wichtige Nachricht, die sich auch durchsetzen wird. Dass wir auf jeden Fall Verbesserungen ankündigen werden, außer zahlreichen Produktverbesserungen, ist die Tatsache, mit Operational Excellence im nächsten Sommer einen sauberen Flugbetrieb hinlegen zu können als in diesem Jahr. Ich glaube, da bin ich mit dem gestern gestarteten Projekt sehr optimistisch. Das ebenfalls als positive Nachricht zu vermitteln, ist die Antwort auf Ihre zweite Frage. Wir werden in der Tat einen Teil der Langstreckenflugzeuge von Eurowings in unsere Hubs nach Frankfurt oder nach München, das hängt von den Verhandlungen mit den Flughäfen ab, bewegen und hier das Feedersystem der Lufthansa auf diese Langstreckenflugzeuge anwenden, was zu einer signifikanten Verbesserung unserer Langstreckenprofitabilität auch bei Eurowings für diese Flugzeuge sicher führen wird.
Okay, vielen Dank.
Beginnt wahrscheinlich schon nächsten Winter.
Ja, vielen Dank, Frau Schmelzer. Uns liegen keine weiteren Fragen oder Wortmeldungen mehr vor. Dann bleibt uns nur noch, uns zu bedanken für Ihr Interesse, für Ihre Zeit, dass Sie sich heute eingewählt haben und Ihnen einen schönen verbleibenden Tag zu wünschen. Wiederhören und tschüss.